Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Frisch serviert. Heute wieder einmal zu Themen der Besteuerung der öffentlichen Hand. Mein Name ist Christian Möhwald und ich habe wie immer mit hier in der Aufnahme meine liebe Kollegin Sarah. Hallo Sarah.
Hallo zusammen.
Und unseren Experten vom VKU, Andreas Meyer. Hallo Andreas.
Hallo Christian, ich grüße dich und Sarah natürlich genauso.
Freue mich sehr, dass wir uns mal wieder abstimmen über steuerliche Themen der öffentlichen Hand. Und ich freue mich auch, dass Sarah heute dabei ist, trotz dass sie derzeit auf ihr Schlaflevel von 9 bis 10 Stunden täglich nicht kommt. Ja, sie hat eine frohe Botschaft zu verkünden. Wir freuen uns, dass Sarah Mama geworden ist. Wie geht's dir damit, Sarah?
Ja, also das Schlafdefizit hast du gerade schon angesprochen. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass sie mein Schlafbedürfnis erbt von irgendwie 9 bis 10 Stunden täglich. Spoilerwarnung hat sie nicht, also zumindest nicht nachts. Leider nein, aber ich habe die Hoffnung, dass das irgendwann noch kommt. Ansonsten hat es natürlich unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Ich glaube, das war auch zu erwarten. Sie hält uns ordentlich auf Trab, aber ist natürlich auch ziemlich schön.
Ja, Andreas, da können wir auch ein Lied von singen. Wir sind, glaube ich, schon ein Stück weiter, schlafen wieder durch, aber freuen uns natürlich mit dir, Sarah. Und schön, dass du heute auch dabei bist und dir die Zeit nimmst für die Aufnahme.
Absolut, das macht ja vielleicht auch ein bisschen Hoffnung. Das wird auch irgendwann wieder besser werden. Aber leider dauert es ein bisschen. Ja? Also das. Aber gut, okay.
Ja, wir haben heute 3 frische BMF-Schreiben im Gepäck, die alle ja in eine gleiche Richtung spielen und die umsatzsteuerliche Thematik insbesondere für juristische Personen des öffentlichen Rechts und für Organschaftsfälle ziemlich bewegt. Und Sarah, magst du mal kurz einen Überblick geben, was wir heute vorhaben?
Gern, vielleicht noch kurz von weg. Es macht mir tatsächlich Hoffnung. Ich denke bei jeder Nacht, die ich hinter mich bringe, okay, eine Nacht näher dran am Durchschlafen. Irgendwann wird es kommen, ich weiß nicht wann, aber irgendwann wird es soweit sein. Aber zum Fachlichen. Wir möchten heute über 3 Themen sprechen, 3 neue Schreiben. Und zwar erstens das BMF-Schreiben vom 1. April 2026 zur Nichtsteuerbarkeit von Innenleistungen innerhalb einer Organschaft. Auch wenn die Leistungen für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten verwendet werden. Dann haben wir heute noch mit im Gepäck das BMF-Schreiben vom 20. Januar 26 zur umsatzsteuerlichen Behandlung von dauerdefizitär betriebenen Einrichtungen. Stichwort, wann liegt denn überhaupt eigentlich noch eine wirtschaftlich betriebene Tätigkeit vor? Und dann noch drittens das BMF-Schreiben auch vom 1. April 2026 und zwar zum Vorsteuerabzug und zur unentgeltlichen Wertabgabe bei Änderung des Nutzungsverhältnisses. Also wir haben heute, glaube ich, einiges vor. Lass uns direkt reinstarten, Christian.
Ja, ein Dreierpaket, das inhaltlich, glaube ich, eng zusammenhängt. Starten wir vielleicht mal mit dem Thema der Nichtsteuerbarkeit von Innenleistungen innerhalb der Organschaft. Das BMF-Schreiben vom 1. April 26.
Genau, das BMF-Schreiben greift die jüngste Rechtsprechung des EuGH und des BFH auf. Es gab hier ja in der Vergangenheit schon einige Rechtsprechungen, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigt haben. Vielleicht fangen wir mal relativ von vorne an.
Also vielleicht zur Einordnung. Wir hatten zunächst das EuGH-Urteil vom 1. Dezember 2022 in der Rechtssache Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie und Finanzamt T. Da hatte der EuGH entschieden, dass das Unionsrecht es einem Mitgliedstaat nicht verwehrt, den Organträger als einzigen Steuerpflichtigen zu bestimmen, sofern dieser in der Lage ist, seinen Willen bei den anderen Mitgliedern durchzusetzen. Und außerdem hatte der EuGH in der Sache klargestellt, dass eine Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer fällt, zum Beispiel insbesondere bei uns ja auch relevant, eine hoheitliche Tätigkeit, nicht als unternehmensfremde Tätigkeit angesehen werden kann. Und dann ging es weiter in der Rechtssache Finanzamt T2, EuGH-Urteil vom 11. Juni 2024. Sarah, da gab es auch nochmal interessante Punkte.
Genau, da wurde dann auch bestätigt, dass entgeltliche Leistungen zwischen Mitgliedern derselben Mehrwertsteuergruppe selbst dann nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, wenn die vom Empfänger geschuldete oder entrichtete Mehrwertsteuer nicht als Vorsteuer abgezogen werden darf. Und zuletzt haben wir dann auch im Jahr 2024 auch ein Urteil des BfHs bekommen.
Genau, der Fest dann geht dann auf diese EuGH-Rechtsprechung ein und da lässt sich zunächst einmal festhalten, dass mit dem BfH-Urteil vom 29. August 2024 im Lichte dieser EuGH-Rechtsprechung die ständige Rechtsprechung des BfH zur umsatzsteuerlichen Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze bestätigt wird. Wichtig dabei ist aber, dass man da sieht, dass die entgeltlichen Leistungen einer Organgesellschaft an ihren Organträger selbst dann nicht steuerbar sind, wenn der Organträger diese Leistungen für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten im engeren Sinne verwendet. Also der BfH sagt da ganz klar, dass mit Vorliegen der Organschaft entfällt die umsatzsteuerliche Selbstständigkeit der Organgesellschaft. Und das ändert dann auch nichts hinsichtlich der Verwendung dieser Leistung. Ja.
Genau, und hier gab es eigentlich auch noch einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil der BfH dabei sich auch gegen eine Auffassung aus einem Urteil aus dem Jahr 2009 gestellt hat. Und zwar hat der BfH da auch entschieden, dass die Nichtsteuerbarkeit das Entgelt nicht entfallen lässt. Das heißt also, es kommt nur mangels einer Unentgeltlichkeit nicht zu einer Entnahmebesteuerung nach § 3 Absatz 9a Nummer 2 Umsatzsteuergesetz beim Organträger. Hier also eine kleine Abkehr.
Ja, Andreas, jetzt die Frage an dich, wenn man sich das mal praktisch anschaut, was bedeutet das für Kommunen, die eine Organschaft haben, gleichzeitig einen hoheitlichen Bereich bedienen? Wie wirkt sich diese Nichtsteuerbarkeit denn gegebenenfalls auf den Vorsteuerabzug aus? Gibt es denn da auch eine Kehrseite?
Ja, eine Kehrseite gibt es ja auf jeden Fall, denn wenn du schon so fragst, natürlich hat das dann Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug im Organkreis. Ne? Also wenn ich mir jetzt den Organkreis als eigentlich eine Gesellschaft vorstelle, wird er quasi fingiert durch die Organschaft, dann sind dann die Eingangsleistungen dieses Organkreises auf Ebene der Organgesellschaft eben entsprechend zu kürzen. Ja, so wie man das jetzt ja auch schon als öffentliche Hand kennt, wenn man Leistungen direkt oben bei der Kommune bezieht und eben zum Teil die Leistung unternehmerisch verwendet wird, der Eingangsleistung, zum Teil eben nicht unternehmerisch. Ja. Genau dasselbe haben wir jetzt im Organkreis. Und deswegen hat es sicherlich diese Kehrseite. Und damit ist natürlich ein großer finanzieller Vorteil, den man ja erstmal erwarten könnte, dann schon wieder aufgefressen. Ja, trotzdem ist das natürlich so, dass sich dadurch jetzt neue Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Ne? Denn wenn ich eine Leistung erbringe, dann habe ich ja auch, um diese zu erbringen, nicht nur Eingangsleistungen erhalten, die irgendwo mit Vorsteuer belastet sind. Ne? Der Vorteil, der wird ja aufgefressen. Aber ich habe ja eben auch Kosten, die nicht vorsteuerbehaftet sind. Insbesondere dann, wenn ich einen ziemlich hohen Personaleinsatz zum Beispiel habe auf Ebene der Organgesellschaft. Ja? Also wenn ich solche Kosten habe und vielleicht auch noch einen Gewinn mit einkalkuliere, dann sind das natürlich Elemente, die dann in der Bemessungsgrundlage für eine Umsatzsteuer fallen würden. Das wird jetzt eben nicht der Umsatzsteuer unterworfen in diesem Modell. Das heißt, überall da, wo ich einen relativ hohen Personaleinsatz zum Beispiel habe, da lohnt sich diese Gestaltung für die öffentliche Hand. Trotzdem wird es auch da Fälle geben, wo man sich dann manchmal gut überlegen muss, ob man die Gestaltung wirklich auch umsetzt. Ja, ich würde gerne auch noch ein Beispiel bringen. Also wie beim VKU, wir vertreten ja unter anderem die Interessen der Energie- und Wasserversorger, ja, so Versorgungsunternehmen. Wenn man sich jetzt so ein Stadtwerk vorstellt, das Strom und Wasser veräußert oder liefert an seine Kunden, das sind Kunden, das sind private Kunden, sind gewerbliche Kunden, ist auch die Kommune. Ja, da muss man dann natürlich schon schauen, wenn ich jetzt irgendwo Eingangsleistungen beziehe, muss ich ja eigentlich in dem Moment, wo ich entscheide, zu welchem Anteil mache ich jetzt den Vorsteuerabzug geltend, in welchem Umfang wird dann quasi hinterher im nicht wirtschaftlichen Bereich der Kommune der Strom verbraucht im Verhältnis zum gesamten Stromabsatz. Das ist eine Entscheidung, die man gar nicht fällen kann. Also ich wüsste nicht, wie man das ermitteln soll. Vom Grundsatz her gibt es dieses Problem ja auch heute schon. Nämlich überall da, wo ich so ein Versorgungsunternehmen als Eigenbetrieb führe. Da habe ich genau dieses Problem ja heute schon. wo ich eigentlich sagen muss, ich habe einen Strombezugsvertrag zum Beispiel und muss jetzt halt schauen, wie hoch ist mein Vorsteuerabzug aus diesem Strombezugsvertrag, weil ich ja dann den Strom, den die Kommune selbst verbraucht, den muss ich ja eigentlich dann rausnehmen aus dem Vorsteuerabzug in diesem Verhältnis. Und das hat sich ja in der Praxis gezeigt, ist eigentlich nicht leistbar, ne, weil das absolut nicht vorhersehbar ist. Das kann ich eigentlich immer erst hinterher sagen und nicht im Zeitpunkt des Leistungsbezugs. Ja, und zumindest die Finanzverwaltung in Baden-Württemberg hat dafür eine charmante Lösung gefunden, ne, indem sie gesagt hat, ja, ihr könnt im Grunde weiterhin so handhaben, wie ihr es schon immer gemacht habt. Ihr stellt im Grunde Rechnungen an den nichtwirtschaftlichen Bereich und die Umsatzsteuer, die dann da ausgewiesen wird, die nehmen wir quasi als Kürzung des Vorsteuerabzugs, ne, dass das auf die Weise quasi geregelt wird. Ich weiß nicht, ob in anderen Bundesländern das auch so gelebt wird. In Baden-Württemberg ist es jedenfalls so gang und gäbe und das ist sicherlich sehr segensreich. Ob man sowas jetzt dann überall haben möchte in Organkreisen, das muss jede Kommune und mit ihren Beteiligungen dann selbst entscheiden. Aber es ist, man muss den Aufwand, der dann dahinter steht, was den verkürzten Vorsteuerabzug angeht, dann immer mit im Auge haben, sage ich mal. Ne?
Interessanter Punkt. Werden wir gleich mal sehen. Also wir haben ja noch weitere Themen im Gepäck, inwieweit die da dann zukünftig diese Möglichkeit noch zulassen, wenn man diesen Gedanken dann auch weiter auslegt. Ja, da kommen wir gleich noch zu in den weiteren Themen. Ja, aber ansonsten haben wir hier auch wieder wichtig für die Praxis hinsichtlich des BMF-Schreibens eine Übergangsregelung. Die Änderungen sind grundsätzlich in allen offenen Fällen anzuwenden. Es wird aber nicht beanstandet, wenn der Unternehmer bis zum 31. Dezember 26 die bisherige Verwaltungsauffassung weiter anwendet. Andreas, wie siehst du die Abgrenzung zwischen nichtwirtschaftlicher Tätigkeit im engeren Sinne und unternehmensfremder, also privater Nutzung? Bleibt es bei letzterem weiterhin bei der Wertabgabenbesteuerung?
Da kann man, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass es dabei bleibt. Man muss ja eigentlich nur in den jetzt ganz taufrischen Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2026 zu schauen. Da sieht man ja, dass der Gesetzgeber jetzt diese Drei-Sphären-Theorie auch wirklich auch in unser deutschen Umsatzsteuergesetz umsetzt, in der nämlich genau den schon erwähnten 3 Absatz 9a ja ändern will und auch den 3.1a ändern will und eben genau jetzt sagt, für Betriebs-, also diese unentgeltliche Wertabgaben eben beschränkt auf betriebsfremde und private Nutzungen. Ja, also da bleibt es sicherlich dann bei der unentgeltlichen Wertabgabe und bei den nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten im engeren Sinne kommt es dann eben zu dieser Variante mit dem Vorsteuerabzug, der zu kürzen ist. Und das wird künftig sich dann so durchziehen. Also in der Praxis wird es ja im Grunde auch schon lange so gemacht, muss man ja sagen.
Okay, so viel vielleicht dazu. Kommen wir zu dem nächsten Thema, das BMF-Schreiben vom 20. Januar 26, was sich mit dauerdefizitären Einrichtungen beschäftigt. Sarah, magst du das darstellen? Worum geht es hier genau?
Ja, gern. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade im öffentlichen Bereich. Du hast es schon gesagt, eben das BMF-Schreiben vom 20. Januar 2026 befasst sich mit der Frage, wann eine dauerhaft defizitär betriebene Einrichtung denn überhaupt noch eine wirtschaftliche Tätigkeit im umsatzsteuerlichen Sinne ausübt. Der Hintergrund ist so ein bisschen, wenn jemand eine Leistung erbringt, die zwar formal gegen Entgelt erfolgt, aber das Entgelt liegt dauerhaft weit unter den Kosten, haben wir hier aus umsatzsteuerlicher Sicht überhaupt noch einen Leistungsaustausch? Das heißt, ist der Leistende eigentlich überhaupt noch als Unternehmer zu behandeln? Ein ganz spannendes Thema und das BMF-Schreiben hat hier einige Prüfungsschritte vorgesehen, Christian.
Ja, das ist auch schön, dass wir da endlich eine Äußerung haben. Also wir hatten ja das BFH-Urteil, ich erinnere mich zuletzt, vom 22.06.2022 zum Thema der fehlenden Entgeltlichkeit, wenn eben kein direkter Zusammenhang bezüglich der Zahlung und der Leistung besteht, also wenn wir nur ein symbolisches Entgelt haben. Und das BMF sieht hier jetzt im Rahmen des Schreibens eine zweistufige Prüfung vor. Im ersten Schritt geht es um den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Entgelt und Leistung. Und da ist es dabei zunächst mal grundsätzlich unschädlich, wenn das Entgelt geringer ist als die Selbstkosten. Maßgeblich ist allein, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung besteht. Was aber auch an der Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses, was das BMF-Schreiben ja auch skizziert, klar wird, ein Leistungsaustausch fehlt weiterhin, wenn eine rein symbolische Preisvereinbarung ohne Entgeltcharakter vorliegt. Und in einem zweiten Schritt, Sarah, geht es dann um die tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit.
Genau, und hier haben wir wieder das Thema der Gesamtwürdigung. Haben wir ja an einigen Stellen in der Umsatzsteuer. Hier ist dann wieder zu prüfen oder zu beachten, unter welchen Umständen wird denn die Leistung erbracht. Also sind die Umstände denn vergleichbar mit dem gewöhnlichen Markt? Hier kann man vor allem aus einer Asymmetrie zwischen Kosten und Einnahmen eventuell schlussfolgern, dass gar keine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt. Und dann hat das BMF-Schreiben ja auch noch einen Schwellenwert genannt, Christian.
Ja, das ist, glaube ich, interessant. Gerade mit Blick auf das symbolische Entgelt und auch die vorliegenden Kostendeckungsgrade, die wir im öffentlichen Sektor finden. Es gibt da diese 3%-Grenze, bis zu der keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr vorliegen soll. Das Ganze kann aber auch widerlegt werden. Das gilt zunächst mal als Vermutung. Andreas, wir hatten uns dazu auch schon mal verständigt und auch mal praktische Erfahrungen ausgetauscht, gerade mit Blick auf die 3%-Grenze. Wie schätzt du denn das Thema ein?
Das ist ein Thema, da muss ich so ein bisschen ausholen. Das hat mich in den letzten Jahren doch ziemlich beschäftigt, dieses Thema, weil es in meinen Augen auch teilweise ja nahezu, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, so ein Stück weit unseriös geführt wurde, diese Diskussion, in meinen Augen. Also man muss ja verstehen, dass die Finanzverwaltung oder der Fiskus, sage ich mal lieber so, sicherlich es nicht so gern hat, Vorsteuerüberhänge zu sehen. Vorsteuerüberhang, falls man jetzt den Begriff nicht kennt, entsteht immer dann, wenn die Beträge, die ich als Vorsteuer absolut geltend mache, deutlich höher sind oder zumindest höher sind als die Umsatzsteuer, die auf den Ausgangsleistungen, die ich erbringe, wieder abgeführt werden. Ja? Und häufig ist das natürlich dann der Fall, wenn ich dauerdefizitär unterwegs bin als Einrichtung. Dann entstehen Vorsteuerüberhänge. Und die Finanzverwaltung hat das schon immer als Dorn im Auge empfunden. Für diese Einrichtung ist das eine Finanzierungssäule. Für Daseinsvorsorge, sage ich mal. Und für die Finanzverwaltung ist es irgendwo ja nicht der richtige Einsatz von Steuermitteln. Ja. Und deswegen hat man schon immer versucht, da irgendwo einen Riegel vorzuschieben. Also kenne ich auch aus der Vergangenheit viel Diskussion, dass jetzt diese berühmte Entscheidung gemähte Borsselen, die hat man dann wirklich als Chance gesehen. Ja, hier endlich was zu finden, dass diese dauerdefizitären Einrichtungen eben nicht weiter in dem Umfang diese Vorsteuerbeträge geltend machen können. Und in meinen Augen war das aber schon immer verfehlt und verkürzt, immer nur darauf abzustellen, etwas ist dauerdefizitär oder ich habe eine asymmetrische Entgeltstruktur oder wie auch immer. Ne? Diese ganzen Entscheidungen, nimmt man gemähte Borsselen oder auch die anderen Entscheidungen, da war es immer, wie du ja auch schon gesagt hast, Sarah, eigentlich eine Gesamtschau auf die Verhältnisse. Da war dann fehlende Kostendeckung ein Kriterium. Bei der Entscheidung gemähte Borsten kam aber noch hinzu, da ging es ja um so einen Schülertransport. Da wurde ein Subunternehmer von der Schule beauftragt oder von der Gemeinde beauftragt, die Schülerbeförderung zu organisieren. Und da musste ein Teil der Eltern eben dafür etwas zahlen. Das war aber so wenig, da kommen auch diese 3%, das waren, glaube ich, etwa 3% Kostendeckung. Ja. Und der EuGH hat gesagt, also erstmal ist es diese niedrige Kostendeckung, aber die Gemeinde ist gar nicht nach außen als Unternehmer aufgetreten, als Marktteilnehmer, weil die eigentlich nur Leistung bezogen haben und es mussten gar nicht alle bezahlen, sondern nur ein Teil der Eltern. Ja, und diese drei Dinge zusammen haben dann dazu geführt, dass es nicht wirtschaftlich ist. Aber es wurde immer versucht, das darauf zu reduzieren, etwas ist dauerdefizitär und deswegen ist es irgendwo nicht wirtschaftlich. Und das deckt sich weder mit § 2 Umsatzsteuergesetz, noch mit Artikel 9 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wo jeweils auf eine Einnahmeerzielungsabsicht abgestellt wird und nicht auf eine Gewinnorientierung. Und deswegen hat mich das immer so ein bisschen gestört, dass das darauf reduziert wurde. Jetzt hat man einen Kostendeckungsgrad gefunden, 3%, wo man dann eben diese Vermutungen erstmal hat, dass das nicht wirtschaftlich ist, kann man dann widerlegen. Ich denke, damit kann man einigermaßen leben, weil das wirklich ein extrem niedriger Kostendeckungsgrad ist. Ja, und auch da gibt es dann noch die Möglichkeit, dass man eben das noch nachweist, dass man trotzdem unternehmerisch tätig ist. Ja, ich denke, das ist dann auch so ein Kompromiss, weil die Finanzverwaltung irgendwann erkannt hat, ich kann nicht nur auf diese fehlende Kostendeckung abstellen. Ja, hat aber auch eine Kehrseite. Wenn ich jetzt einen Kostendeckungsgrad von 5, 6, 7, 10% habe, dann heißt das ja nicht, dass ich alles in trockenen Tüchern hätte. Auch dann kann es natürlich sein, dass irgendwo zusätzliche Elemente dazukommen, die mich dann doch zum Nichtunternehmer werden lassen. Das heißt, ganz sicher kann ich dann ja auch nicht sein. Ich würde vermuten, in der Praxis wird es die Fälle nicht so häufig geben, wo ich einen höheren Kostendeckungsgrad erreiche und trotzdem als Nichtunternehmer behandelt werde. Wird sich dann zeigen. Aber generell, ihr merkt, ich tue mich da so ein bisschen schwer, dann man sich immer auf dieses Dauerdefizitäre weil das ist aus dem Gesetz nicht zu entnehmen und auch aus der EuGH-Rechtsprechung.
Ja, interessant ist dabei, dass völlig richtig, wir haben die Einnahmenerzielungsabsicht für die unternehmerische Tätigkeit aus dem Umsatzsteuergesetz. Wenn wir die Entgeltbemessung anschauen und die Themen, die der EuGH daran knüpft, ja, da sieht man dann schon wirtschaftliche Aspekte, dass man ja grundsätzlich schaut, was fließt in meine Leistung ein und das preise ich dann entsprechend ein und dann nutze ich natürlich noch einen Aufschlag, ja, ich will ja einen Gewinn machen, ja, also in der eigentlichen umsatzsteuerlichen Systematik ist ja der Vorsteuerüberhang so nicht vorgesehen. Und macht das Ganze, glaube ich, auch so schwierig. Ja?
Würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen. Denn dann hätte man ja bei der Mindestbemessungsgrundlage in 10, hätte man den Absatz 1 Nummer 6 Körperschaftsteuergesetz mit aufgeführt. Es geht aber nur bis zur Nummer 5. Weil man genau das sieht, BGAs müssen keine Gewinnerziehungsabsicht haben. Also würde ich wirklich anders sehen an der Stelle. Deswegen, naja.
Ja, da sprichst du eine Regelung an, das beschäftigt uns auch, jetzt schweifen wir da kurz ab, aber das Thema beschäftigt uns auch mit Blick auf den 2b, ja, also gerade diese Mindestbemessungsgrundlagen-Thematik, ja, der BGA ist da ausgenommen, bewusst, ja, aber auf der anderen Seite, wie es da 2b technisch weiterläuft, aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir heute gar nicht.
Das ist auch ein Thema für sich, ja.
Das wollen wir heute nicht vertiefen, ja. Ja, aber wenn wir jetzt die 3% haben und wir denken mal an den Vorsteuerabzug beispielsweise bei Schwimmbädern, dann schafft das BMF-Schreiben ja schon eine gewisse Sicherheit diesbezüglich, oder?
Ja, also ich glaube, von den 3% sind das jetzt bei Bädern oder ÖPNV oder so diesen klassischen Daseinsvorsorge, auch diese klassischen Querverbundstätigkeiten, sind wir da, glaube ich, weit entfernt. Also so schlimme Kostendeckungsgrade haben wir da nicht. Wie gesagt, es kann ja trotzdem sein, dass es noch weitere Elemente gibt, die zu Nichtwirtschaftlichkeit führen. Aber auch da habe ich eigentlich bei Bädern zum Beispiel nicht wirklich Sorge. Ja, also ich denke, dass da ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Leistung, die erbracht wird, und dem Entgelt, kann man da nicht verneinen. Auch ansonsten ist das eine nachhaltige Tätigkeit. Also das ist auch marktüblich übrigens, ne, sodass wir da mit der Mindestbemessungsgrundlage auch kein Problem hätten. Also insofern, das passt dann schon in meinen Augen.
Ich glaube, das sind definitiv gute Neuigkeiten. Und wir haben ja auch hier wieder eine Übergangsregelung. Also es wird nicht beanstandet, wenn der Unternehmer bis zum 31. Dezember 2027 weiterhin von der wirtschaftlichen Tätigkeit ausgeht. Und es wird auch nicht beanstandet, wenn die neuen Grundsätze erst auf Verträge angewendet werden, die nach Veröffentlichung des BMF-Schreibens verlängert oder neu abgeschlossen werden. Vielleicht hier noch eine kleine Frage, Andreas. Wie bewertest du die Übergangsregelung? Reicht die Zeit bis Ende 2027, damit sich die Betroffenen überhaupt darauf einstellen können?
Also ich muss zugeben, das kann ich nicht richtig gut beantworten, weil ich schlecht einschätzen kann, welche Einrichtungen da überhaupt noch davon betroffen sind. Und in der Mitgliedschaft habe ich die Fälle nicht, wo wir so niedrige Kostendeckungsgrade haben. Ja, also ich bin mir sicher, dass es im kommunalen Bereich die Fälle gibt. Also schwer einzuschätzen. Also im Grunde ist ja die Konsequenz nur, ich kann keinen Vorsteuerabzug mehr geltend machen. Das ist ja von der Umsetzung möglicherweise relativ einfach. So dass man dann sagen muss, so eine Übergangsregelung reicht dann möglicherweise vielleicht auch, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dass man sagt, ich arbeite ein bisschen daran, dass ich hier wo die Entgelte erhöhe oder dass ich Kosteneinsparungen vornehme oder dass ich irgendwas mache, was mich halt zum Unternehmer dann jetzt doch noch macht. Ne, aber da muss man dann jetzt aber wirklich tätig werden, wenn man über diese Schwelle noch kommen möchte. Ne?
Ja, jetzt schauen wir uns mal das Thema 3 an. Nutzungsänderung, Vorsteuerabzug, unentgeltliche Wertabgabe. Wir haben dazu ein aktuelles BMF-Schreiben vom 1. April 26. Das hängt eng mit den vorherigen Themen zusammen. Sarah, magst du kurz ausführen?
Gern, ja. Das BMF-Schreiben, das du eben angesprochen hast, regelt, was passiert, wenn sich das Nutzungsverhältnis eines Wirtschaftsguts zwischen dem unternehmerischen Bereich und der nichtwirtschaftlichen Tätigkeit im engeren Sinne ändert. Wohl spannendste an der Sache ist, das BMF gibt hier eigentlich eine langjährige Verwaltungsauffassung auf. Wie war es denn bisher, Christian?
Ja, das war meines Erachtens nicht ganz systemisch begründet. Ja, also bisher ging die Finanzverwaltung davon aus, dass bei einer Erhöhung des nichtwirtschaftlichen Nutzungsanteils, genau wie es eben auch bei einer privaten Nutzung der Fall ist, die Voraussetzungen einer unentgeltlichen Wertabgabe zu prüfen sind. Und das wird jetzt allerdings grundlegend geändert.
Definitiv. Also jetzt heißt es laut dem BMF-Schreiben, erhöht sich später die Nutzung für die nichtwirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne, ist eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Umsatzsteuergesetz unter Beachtung des § 44 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung zu prüfen. Eine unentgeltliche Wertabgabe liegt also nicht vor.
Das Ganze ist natürlich sehr technisch. Andreas, kannst du das einmal an einem praktischen Beispiel plastisch machen? Der 15a hat es ja dann doch auch in sich. Beispielsweise ein Wirtschaftsgut, das teils unternehmerisch verwendet wird, teils hoheitlich genutzt wird und sich das Verhältnis dann verschiebt.
Ja, also wenn ich jetzt in unsere Mitgliedschaft schaue, da ist das klassische Beispiel, man stelle sich einen Zweckverband vor, der sowohl Wasserversorger ist als auch Abwasserbeseitiger, der also einen hoheitlichen Bereich hat und einen unternehmerischen Bereich hat. Und da sind üblicherweise zum Beispiel Fahrzeuge im Einsatz, die sowohl für den unternehmerischen Bereich Aufgaben erfüllen, als auch eben für diesen Abwasserbereich, der dann eben hoheitlich ist. Und das ist so der klassische Fall. Und da ist jetzt diese Einschränkung beim Vorsteuerabzug und die späteren Veränderungen bei Nutzungsverhältnissen sind schon eine große Herausforderung. Und übrigens glaube ich nicht, dass jetzt dieses BMF-Schreiben an diesen Herausforderungen irgendetwas großartig ändern wird. Es ist nur so, dass jetzt halt in beiden Fällen quasi Waffengleichheit hergestellt ist. Also eine unentgeltliche Wertabgabe, da muss ich ja eben immer schauen, was ist denn da jetzt eigentlich die Bemessungsgrundlage für die unentgeltliche Wertabgabe? Und das können ja schon mal ganz andere Beträge sein, als die Beträge, die sich bei einer Veränderung, bei einer Korrektur nach 15a ergeben. Und ich habe halt jetzt in allen Fällen den 44 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung, den ich anwenden kann. Das war ja vorher eben auch nicht so der Fall. Also insofern ist es vielleicht schon in der Vereinfachung, weil irgendwo eine Waffengleichheit hergestellt ist. Aber der eigentliche Aufwand, den man dahinter hat, der ist natürlich gleich geblieben, muss man schon sagen.
Ja, du hast schon, Christian, gesagt, das ist sehr technisch. 15a war auch wirklich nicht mein Lieblingsthema im Examen, so viel sei mal gesagt. Vielleicht noch ganz kurz zum umgekehrten Fall. Wenn sich die unternehmerische Nutzung erhöht, dann kann der Unternehmer aus Billigkeitsgründen eine Vorsteuerberichtigung zu seinen Gunsten vornehmen. Aber eben mangels eines Zuordnungsrechts für den bislang nicht wirtschaftlich genutzten Teil nicht als Rechtsanspruch, sondern nur als Billigkeitsregelung.
Ja, wie verhält sich denn das Thema mit Blick auf die private Nutzung, Andreas? Da bleibt es doch alles beim Alten, oder?
Da haben wir gerade auch schon bei der Organschaft kurz drüber gesprochen. Also insofern, da kann ich das nur wiederholen. Jetzt gibt es drei Sphären, die man unterscheiden muss. Wir kannten vorher im deutschen Umsatzsteuerrecht eigentlich zwei Sphären. Jetzt haben wir diese drei Sphären und die werden eben dann jeweils unterschiedlich behandelt. Ja, also wenn ich irgendwas vom betrieblichen Bereich in den betriebsfremden bringe, wird es anders behandelt. Dann haben wir halt die unentgeltliche Wertabgabe, als wenn ich es halt in den nicht wirtschaftlichen Bereich im engeren Sinne bringe. Ja, also das wird jetzt so bleiben.
Ja, vielleicht noch kurz zum Abschluss. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Andreas, wie ordnest du denn das Zusammenspiel von den drei BMF-Schreiben eigentlich ein? Gibt es einen roten Faden? Was ist die zentrale Botschaft? Vielleicht ein paar abschließende Worte für den heutigen Tag.
Gut, wir haben ja schon viel gesprochen. Also der rote Faden ist für mich, dass es in allen drei Fällen lange gedauert hat nach Rechtsprechung, dass das BMF-Schreiben da ist. Das ist sehr gut, dass diese drei Schreiben jetzt alle da sind, die alle drei im Vorfeld zu einer Menge Diskussionen geführt haben. Die sind jetzt, glaube ich, abgeschlossen, die Diskussion. Und jetzt kann sich daran jeder orientieren. Also insofern, also das erste und das letzte Schreiben, die hängen ja auch unmittelbar zusammen, auch die gleiche Rechtsprechung zur Grundlage. Und das mittlere Schreiben, über das wir gesprochen haben, ist ja so ein bisschen davon unabhängig. Insofern kann man die jetzt sowieso nicht so ganz gut miteinander vergleichen. Ja, aber wie gesagt, was ich gut finde, wir haben jetzt in allen drei Fällen eine Rechtssicherheit und das ist sicherlich für alle Beteiligten auch eine gute Sache.
Ja, mit Blick auf die Uhr. Asen lässt hier, also unser Aufnahmeleiter lässt hier immer so eine nette Uhr runterlaufen und die setzt uns dann gewissermaßen unter Druck, dass wir fertig werden müssen. Insoweit würde ich die heutige Folge dann doch kurz zum Ende bringen und nochmal zusammenfassen. Also wir haben uns erstens mit dem Thema Innenleistungen im Organkreis beschäftigt, die grundsätzlich nicht steuerbar bleiben, auch bei Verwendung für nicht wirtschaftliche Zwecke. Zweitens das Thema der dauerdefizitären Einrichtungen. Hier sollte zukünftig geprüft werden, ob überhaupt noch eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt mit der diskutierten 3% Vermutungsgrenze. Und drittens das Thema der Nutzungsänderungen zwischen unternehmerischen und nichtwirtschaftlichen Bereichen. Hier gibt es keine Wertabgabenbesteuerung mehr, sondern nur eine Vorsteuerberichtigung nach 15a. Ich bedanke mich bei euch, liebe Sarah, lieber Andreas. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr interessanter Austausch und freue mich auf unsere nächste Aufnahme.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.